Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Herzlich willkommen zu meinem Kanal Sinnplauderei. Schön, dass ihr dabei seid. Im Kanal Sinnplauderei geht es um alle Themen rund ums Unternehmertum. Ich lade mir gerne Gäste ein, die einen Mehrwert bieten und etwas Besonderes anzubieten haben. Mein heutiger Podcast-Gast ist Stefan Geißler. Stefan Geißler hat mit Brand Village eine Plattform gestartet, mit der er international Marken handelt. Lieber Stefan, was du genau machst, wirst du unserem Publikum gleich selber sagen. Herzlich willkommen, dass du da bist. Vielleicht noch ganz kurz, wir beide kennen uns noch nicht persönlich. Wir haben vorher ein Zoom-Meeting gemacht. Ich habe dich kennengelernt über deine Frau Susanne Obert, mit der ich einen Podcast über das Thema Wechseljahresbeauftragte gemacht habe. Und Susanne habe ich damals über LinkedIn kennengelernt. Also bist du quasi ein verlängerter LinkedIn-Kontakt. Freue mich sehr, dass uns das Leben so zusammengeführt hat und heute in diesen Podcast geführt hat. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Willst du dich einmal kurz vorstellen?
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Geschäftsführer der Brand Village GmbH und wir haben ein Portal ins Netz gestellt, über das man eingetragene Marken, also geschützte Namen oder Logos, kaufen und verkaufen kann. Und alle diejenigen, die bei uns keine passende Marke finden, können natürlich auch bei uns ihr Namen oder ihr Logo als Marke eintragen lassen.
Sehr schön. Stefan, wie kamst du auf die Idee, eine Firma zu gründen, die mit Marken handelt?
Ja, da gehen wir mal 20 Jahre zurück. Da war ich in der Unternehmensberatung tätig. Und im Rahmen der Unternehmensberatung kam es immer mal wieder vor, dass Firmen fusioniert haben und dass von einem Unternehmen dann die Markennamen, die Markenrechte frei geworden sind und die Frage auftauchte, was machen wir denn jetzt damit? Und in einem zweiten Betätigungsfeld der Beratung kam es oft vor, dass wir einen Firmennamen oder einen Markennamen gesucht haben und auch nicht wussten, wo bekommen wir jetzt ganz schnell einen geschützten Namen her. Und aus diesen beiden Fällen ist die Idee entstanden, es müsste ja eigentlich eine Plattform geben, wo man eben Marken kaufen oder Marken verkaufen kann. Und weil es die Plattform nicht gab, habe ich mir überlegt, wenn das Geschäftsmodell funktioniert, das einfach selbst zu machen. So ist das Portal entstanden.
20 Jahre zurück, also 2004. Wie sieht der Wettbewerb jetzt aus, wo du quasi diesen Weg gebahnt hast?
Also der Weg war steinig und ich kann nur sagen und auch jedem empfehlen, der auf deinem Kanal hier zuhört, dass man seine Ziele und seine Wünsche immer verfolgen soll. Ich habe mich nämlich am Anfang auch nicht getraut, mich mit dieser Idee selbstständig zu machen, denn mein Umfeld hat immer gesagt, das kann nicht funktionieren und wenn es funktionieren würde, hätte das schon jemand anders gemacht. Und dann habe ich mich tatsächlich die ersten Jahre nicht getraut, so ein Portal auf meine Kosten programmieren zu lassen. Und irgendwann wurde es dann aber so, dass ich gesagt habe, nein, wenn ich es jetzt nicht probiere, probiere ich es wahrscheinlich nie. Und habe dann tatsächlich das Portal programmieren lassen und dann ins Netz gestellt. Das heißt, so wie es jetzt eigentlich fertig ist, gibt es das Portal erst 12 Jahre. Das heißt, es hat doch sehr lange gedauert, bis von der Umsetzung Beta-Version tatsächlich das Portal dann so im Netz war. Den Handel mit Marken habe ich aber dann immer 1:1 damals schon gemacht, also im Kundenauftrag. Und zu deiner Frage, Wettbewerb, ja, es gibt tatsächlich außer uns kein anderes Portal, weder deutschlandweit noch EU-weit. Das hat aber, denke ich, mit den einzelnen rechtlichen Verhältnissen in den anderen Ländern zu tun. Und ja, wie gesagt, wir sind die Einzigen und das ist auch, denke ich, für uns ein sehr entspannter Fall.
Also ich freue mich besonders, dass ich dich über deine Frau kennengelernt habe, weil ich das Thema total spannend finde. Ich bin ja selber Rechtsanwältin und habe bei uns im Familienunternehmen Südvers die Wortmarkeneintragungen immer selber gemacht, habe dort eben auch immer alle abgewehrt, die unsere Marken, die wir eingetragen hatten, benutzt haben und habe jetzt auch meine Sinnplauderei als Wortmarke eingetragen und neulich habe ich auch für eine Freundin eine Marke eingetragen. Ich finde das Thema interessant. Ich bin im Moment noch im deutschen Raum unterwegs, also ich gehe da zum Deutschen Marken- und Patentamt nach München und mache das. Aber du bist ja viel weiter unterwegs. Du machst das Ganze international oder EU-weit. Willst du uns da ein bisschen berichten?
Ja, also beim Deutschen Patent- und Markenamt kann man das auch selbst machen, so wie du das auch machst. Gibt da auch ein paar Fallstricke wie in jedem Gebiet, sage ich mal. Man muss sich ein bisschen auskennen, aber im Prinzip kann man das selber machen. Beim Europäischen Markenamt könnte man es auch selber machen. Das kann man theoretisch auch online selbst hochladen. Allerdings, das Europäische Markenamt möchte das nicht so gerne. Die möchten also nicht mit Endkunden kommunizieren. Die möchten wirklich nur mit Rechtsanwälten kommunizieren. Und da haben wir natürlich einen Anwalt unseres Vertrauens, den wir eben damit beauftragen, der das online eben schnell machen kann. Die Schweiz und mittlerweile auch Großbritannien, die beiden Länder gehören nicht zur EU. Das heißt, wenn man sich EU-weit aufstellen möchte und sagen möchte, ich möchte in Europa meine Produkte vertreiben, dann sollte man unbedingt Großbritannien und die Schweiz auch dazu nehmen. Und da haben wir natürlich auch eine Kooperation mit entsprechenden Anwälten vor Ort. Da können wir das auch machen. Es gibt auch die WIPO, das ist das internationale Markenamt und da kann man einzelne Länder raussuchen und anmelden, die eben außerhalb Europas sind. Heißt, wenn man in Amerika oder Kanada, vielleicht in China oder Japan oder wo auch immer sein Produkt, seine Dienstleistung als Marke schützen lassen möchte, dann kann man das dort bei dem Amt machen, natürlich auch wieder über einen Anwalt und kann die einzelnen Länder aussuchen.
Also international habe ich mich noch nicht rangetraut und jetzt weiß ich ja, wen ich da beauftragen kann, wenn so ein Thema einmal bei uns aufkommt. Stefan, wie kommen die Kunden auf dich zu oder wie erreichst du deine Kunden? Ich habe mitbekommen, dass du einen YouTube-Kanal mit 33.000 Followern hast. Vielleicht bist du auch auf anderen Social-Media-Kanälen unterwegs, vielleicht auch in LinkedIn. Würdest du uns darüber berichten und wie beackerst du sonst den Markt? Wie machst du Akquise, damit du quasi an die Marken kommst, die du dann handeln kannst?
Wow, das sind ja viele Fragen auf einmal. Also ich hoffe mal, dass ich da nichts vergesse. Es ist ja so, ich sage immer, wir lösen ein Problem unserer Zielgruppe. Das heißt, wer seine Marke verkaufen möchte, weil er sie nicht mehr braucht, nicht mehr nutzt oder weil sie mal entwickelt worden ist für ein Projekt. Es gibt ja vielfältige Gründe, warum man eine Marke verkaufen möchte. Und dann kann man bei Google einfach Marke verkaufen eingeben und durch gute Suchmaschinenoptimierung, die wir haben, sind wir bei Google immer auf der Seite 1. Und das heißt, auf der einen Seite finden eben Interessenten, Kunden, wie auch immer, den Weg über Google zu uns. Das andere sind natürlich die sozialen Netzwerke. Du hast LinkedIn schon angesprochen. Das ist eine tolle Plattform, über die ich arbeite. Da haben wir eine eigene Brand Village Gruppe. Da schreibe ich aber auch viel inhaltlich über Marken, auch über zum Beispiel die Markenbewertung. Was ist eine Marke wert? Oder Lizenzvergabe, Franchise für eine eingetragene Marke. Da gibt es viele Themengruppen oder Themen, die ich dabei LinkedIn eben schreibe und mich mit entsprechenden Menschen, die damit zu tun haben, vernetze. Über die anderen sozialen Netzwerken werden wir auch gefunden. Wir haben bei Instagram eine Gruppe, wir sind bei Facebook, und, bei Twitter auch immer noch. Obwohl Twitter aus meiner Sicht schwer nachgelassen hat, ist aber ein anderes Thema. Das heißt, wir werden gefunden. Also ich denke mal, irgendwo stoßen die Menschen auf uns oder du erreichst die Menschen für uns, so wie heute. YouTube ist auch eine Sache, das macht mir einfach Spaß, über Marken zu berichten. Deswegen mache ich da jeden Tag meine Videos. Da gibt es die sogenannte Marke des Tages. Die hat auch schon ganz viele Fans. Da stelle ich dann jeden Tag irgendeinen Begriff vor, der als Marke eingetragen ist. Das kann, heute sind es die Buddenbrooks zum Beispiel, ein Roman von Thomas Mann als Marke des Tages. Oder vielleicht, weil jemand ein Patent erfunden hat, das auch als Marke mittlerweile eingetragen. Also es gibt viele Themen. Markenfriedhof, da muss ich einfach mal ein bisschen Werbung machen über meinen YouTube-Kanal. Der Markenfriedhof wird auch gerne genommen, weil es gibt ja viele Marken in unserem Leben, die haben uns mal eine Zeit lang begleitet, die gibt es gar nicht mehr. Ja? Max Bar zum Beispiel, die alte Baumarktmarke, haben wir nach China verkauft. Die Marke Horten, einst Marke von Galeria Kaufhof, die wurde gelöscht zwischenzeitlich. Mannesmann Mobilfunk, ja, wer damals mit Mobilfunk angefangen hat, kennt noch Mannesmann Mobilfunk. Mannesmann gibt's auch nicht mehr. Und so ist es doch, denke ich mal, spannend, das Thema Marke. Und das kriegt man über den YouTube-Kanal. Es gibt auch ganz spezielle Klienten, wie wir gefunden werden. Zum Beispiel machen wir den Verkauf von Markenrechten für Insolvenzverwalter, für Verwerter, für Banken, wenn Unternehmen schließen müssen oder Unternehmen keinen Nachfolger finden. Dann bekommen wir das zur Verwertung. Und auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die sagen, ich brauche ganz schnell einen Namen für meinen Amazon-Shop, damit ich meine Anmeldung bei Amazon fertigstellen kann. Und die suchen dann ganz gezielt bei uns nach einem Namen für ihren Shop. Also die Gründe sind vielfältig und ja, irgendwie werden wir dann doch immer gefunden, zum Glück.
Ja, schön. Und das YouTube-Shorts-Format, das kommt natürlich dir auch gut entgegen. Und du hast ja auch so Entertainer-Qualitäten. Und damit hast du wahrscheinlich auch deine Community für dich erobert. Und alle, die uns hier zuhören oder zusehen, die sind natürlich herzlich eingeladen, Brand Village, wir werden es in den Shownotes auch verlinken, zu folgen und sich mal die Videos anzuschauen. Sie bieten Mehrwert und Unterhaltung und das ist ja das, was in den sozialen Medien auch gut funktioniert. Und deswegen wünsche ich dir natürlich noch ganz, ganz viele Follower. Meine nächste Frage, was für einen Wert hat denn eine Marke? Nach was bemisst sich denn der Wert einer Marke?
Das ist eine gute Frage. Jede Marke ist grundsätzlich anders, denn jede Marke hat eine andere Länge, sage ich mal, oder einen anderen Wortstamm. Ist in Deutsch, in Englisch oder ist ein Kunstwort. Also Marken sind in der Regel nicht vergleichbar. Und jede Marke ist auch in anderen Klassen angemeldet, zu einem anderen Zeitpunkt angemeldet, hat andere Zielkunden, andere Lieferanten, hat ein anderes Image. Also erstmal grundsätzlich vergleichen kann man Marken nicht. Das wird es also sehr einfach machen. Aber man teilt Markenwerte in zwei Teile ein. Der eine Teil sind die unbenutzten Marken. Das heißt, der Name wurde mal registriert, aber die Marke ist nie in den Markt gekommen. Da geht man tatsächlich nur von den reinen Herstellungskosten aus. Heißt, was hat es mich gekostet, diese Marke eintragen zu lassen? Das heißt, da sind die Anwaltskosten mit drin und die Eintragungsgebühr und vielleicht noch ein paar Kosten drumherum. Und das wäre auch der finanzielle Gegenwert, den man aufwenden müsste, wenn man eine gleichartige Marke nochmal eintragen würde. Also die unbenutzten Marken ist relativ entspannt. Die benutzten Marken, da geht man in der Regel vom erzielten Umsatz aus. Das ist so ein Grundwert, Durchschnittswert der letzten 3 Jahre. Ich vergleiche das immer mit einem Auto, mit einer gewissen Grundausstattung oder mit anderen, ja, beweglichen Gegenständen, dass man sagt, das ist der Grundwert. Zum Beispiel Büroausstattung auch. Und wenn man dann sagt, okay, und jetzt ist bei der Marke aber noch eine Domain mit dabei oder es ist noch eine Homepage mit dabei oder ein Shopsystem mit dabei oder es werden Kunden mitverkauft, Lieferanten mitverkauft. Das CI, das Logo wurde ausgearbeitet. Es gibt da vielleicht eine Konzeption damit und auch die Social Media Accounts. Das heißt, man addiert dann immer dazu, wie man bei einem Auto auch dazu addieren würde. Das hat halt eben das Schiebedach dabei und da sind die Winterreifen dabei und das hat halt wenig Kilometer und wie auch immer. Also Grundwert aus dem Umsatz plus eben werterhöhende Dinge und dann kommt man tatsächlich auf den Wert einer Marke.
Sehr interessant, weil ich mir darüber auch noch nie Gedanken gemacht habe und es hängt natürlich sicher auch davon ab, wo ist die Marke eingetragen, also nur in Deutschland oder weltweit und so weiter.
Ja. Da gibt's viele Vorträge, das ist ein abendfüllendes Programm, das kann man eigentlich hier nicht mal kurz runterbrechen, aber ein bisschen ging's schon, denke ich.
Ja, wir wollen ja nur mal so ein Gespür für dein Feld entwickeln und die Detailkenntnisse, ich denke, die kann man ja in deinen Tausenden von YouTube-Filmen auch sich dort weiterbilden und auf der anderen Seite natürlich auch dich direkt kontaktieren. Was war denn die teuerste Marke, die du je verkauft hast?
Wenn wir mal den Datenschutz weglassen, ja, das ist ja dann auch immer so eine geheime Sache. Wir haben tatsächlich die Marke Max Bar, hatte ich vorhin schon angesprochen, die alte Baumarktmarke, die über 100 Jahre alt ist und war, die auch sehr breit angemeldet war. Also nicht nur klassisch für den Handel mit Metall und Holz und sonstigen Baumarktgegenständen, sondern die auch für Kosmetik eingetragen war, für Autozubehör, für Textilien und für viele andere Sachen auch. Die haben wir tatsächlich in einem ja, im mittleren sechsstelligen Bereich verkauft. Das ist somit die höchste Marke. Es gibt aber auch eine ganz interessante Geschichte, und zwar aus dem Bereich des Sports, des Bereich des Fußballs. Es gibt immer mal wieder Vereine, die in die Insolvenz gehen. Und dann gibt es jemand, der die Markenrechte übernimmt, freiwillig oder unfreiwillig, lassen wir mal so im Raum stehen. Dann wird der Verein neu gegründet und stellt fest, er kann sich gar nicht so nennen, weil die Markenrechte ja woanders liegen. Und dann ist es eine spannende Aufgabe, diese beiden zusammenzuführen und quasi die Markenrechte dem Verein zurückzubringen. Und wir haben einem jetzt, glaube ich, Viertligisten, das ist der 1. FC Lok Leipzig, ein Verein aus den neuen Bundesländern, dem haben wir tatsächlich auch verholfen, dass er seine eigenen Markenrechte, seine eigene Tradition wiederbekommt. Da lag der Wert auch im unteren sechsstelligen Bereich, ja, damit man mal sieht, was so Vereinsmarken auch wert sein können. Und das waren aber ewig lange Verhandlungen, kann ich sagen. Da haben wir 2 Jahre rumgemacht, bis der Markeninhaber bereit war, die Rechte tatsächlich zurückzugeben, damit der Verein sich wieder so nennen kann als Traditionsverein.
Schön, das war ja auch deine schöne Mission. Darf ich fragen, wie viel Provision man an dich bezahlt, wenn man dich als Zwischenhändler einsetzt?
Ja, wir sind Makler, das ist die Tätigkeit, deshalb sage ich auch mal, ich bin Markenmakler. Grundsätzlich kriegen wir 15%. Jetzt fangen viele an zu rechnen, oh Gott, ist ja eine große Marke reich? Ja, theoretisch ja, praktisch nein. Wenn die Marken dann mal in den 5- oder 6-stelligen Bereich gehen, dann reduzieren wir auch die Provision. Also wir gehen dann schon markenabhängig und marktabhängig auch mal runter auf 10 oder auch die klassischen Immobilienprozente von 6% zurück. Aber für eine Standardmarke sind es tatsächlich 15%.
Mein Herz schlägt ja für Makler, weil ich bin ja als Versicherungsmakler sozusagen groß geworden. Und das, was du mit Marken machst, machen wir quasi mit Versicherungsprodukten, die wir auch selbst gestalten und uns dann Versicherer suchen, die das mit uns umsetzen. Von daher ist das der Makelmarkt sozusagen mein Markt und ich als Anwältin auch spezialisiert auf Versicherungsmaklerrecht.
An der Stelle wollte ich noch hinzufügen, dass wir im Rahmen der Provision auch den Kaufvertrag gestalten. Das kann auch, wenn wir eine Marke ins Ausland verkaufen, in Englisch oder Französisch oder auch in chinesischer Sprache sein. Dann schauen wir, dass das mit der Zahlung des Geldes funktioniert, der Geldfluss stimmt. Und zum Schluss machen wir beim Markenamt auch die Markenübertragung, damit auch der Käufer die Markenrechte hat. Das heißt, ja, Provision klingt immer so hoch und ich will es auch gar nicht schlecht rechnen, aber wenn man die Arbeit dahinter auch mal sieht, dass ein Vertrag vielleicht mal in 2 oder 3 Sprachen auch gemacht wird, weil die Mutter in Amerika sitzt oder in Frankreich sitzt und dann schalten sich dort die Rechtsabteilung noch dazwischen, die dann auch an einzelnen Worten drauf rumhacken, bis man dann die passende Formulierung gefunden hat. Da kann so ein Vertrag auch mal 2 Jahre dauern, bis der letztendlich steht, ja. Und deswegen ist das mit der Provision immer relativ.
Ja, und wenn du dann noch Anwälte in verschiedenen Ländern einschalten musst und bezahlst und so weiter, dann meistens ist es ja so, dass man für sein Geld einiges arbeiten muss und das Geld nicht auf der Straße liegt. Aber ich finde unternehmerisch diesen Ansatz unheimlich interessant. Mich würde interessieren, machst du das alleine oder hast du Mitarbeitende, die dich unterstützen?
Wir sind ein kleines Familienunternehmen, sage ich immer. Meine Frau, die du ja hier auch schon interviewt hast, die unterstützt mich Gott sei Dank halbe Tage. Die macht bei uns so die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Gott sei Dank. Und bringt die Berichte oder die Veröffentlichung, die ich mache, dann immer in die richtige Fassung und die richtigen Worte. Ich rede da oft oder schreibe dann auch oft so, wie ich so dahin rede. Und sie sagt immer, das kannst du so nicht schreiben, das musst du umformulieren. Und dann kriege ich das dann umformuliert wieder und dann kann ich es auch veröffentlichen. Und so ein bisschen auf die Buchhaltung guckt sie auch. Unsere Tochter ist noch mit dabei, deswegen Familienunternehmen. Und ich habe noch 2 Mitgesellschafter, die zwar auf der einen Seite auch eigene Unternehmen haben, aber auf der anderen Seite auch immer für Brand Village losziehen und losgehen. Das ist alles in dem Sinne. Und wir haben viele Sachen outgesourced, wie es heute so modern heißt. Das heißt, das ganze Thema IT und auch Administration unter Homepage, das macht eine Agentur. Also mit Technik haben wir eigentlich gar nichts zu tun.
Du hast erzählt im Vorgespräch, dass du 50% deiner Marken nach China verkaufst. Willst du darüber vielleicht noch etwas berichten?
Ja, gerne. Ich weiß, viele haben gegenüber China Vorbehalte. Ich kann nur sagen, China ist ein interessantes Geschäft, ein interessantes Geschäftsfeld. Chinesische Unternehmen wollen auf den deutschen Markt mit ihren Produkten und der Marktzugang erfolgt in der Regel über den Kauf einer Marke. Dann geht der chinesische Unternehmer mit der Marke zum Notar und gründet dort mit dem Markennamen die neue deutsche GmbH und schon ist er im deutschen Markt. Das ist relativ einfach. Und deswegen suchen die Chinesen eben den Kontakt zu uns, um in den deutschen Markt zu kommen. Oder sie kaufen die deutsche Marke und machen in China eine Homepage oder auch ein Ladengeschäft mit dem deutschen, typisch deutschen Namen auf, um eben deutsche Produkte in China zu verkaufen. Zurzeit boomt das Thema Bier in China. Das heißt, alle deutschen Biermarken, die hier nicht mehr funktionieren oder wo der Absatz zurückgeht, oder wo die Marke gerade verkauft werden soll oder muss aus Insolvenzgründen oder Überalterung, wie auch immer. Die landen im Moment alle in China und die Restaurants oder die Brauereien, die dort entstehen mit deutschem Namen, die boomen alle. Das glaubt man kaum, ja. Und von der Mentalität muss man viel Geduld haben, man muss viel umlernen. Es ist eine ganz andere Kultur, die legen auch ganz andere Werte, Maßstäbe an als wir. Aber letztendlich, auch wenn es anders funktioniert, es funktioniert gut, es funktioniert schnell und ja, ich bin froh, dass ich einen Zugang zum chinesischen Markt habe. Und auf unserer Homepage haben wir tatsächlich auch einen sogenannten China Desk. Das heißt, ich habe auch zwei Mitarbeiter, wenn man das so sagen will, die auch eigenständige Unternehmen haben. Aber das sind Chinesen. Einer ist in China, mit dem haben wir ein Joint Venture. Und einer sitzt in Hamburg, der hat eine Marketingagentur in Hamburg. Der unterstützt uns aber auch, sodass wir da wechselweise auch auf Chinesen und ja, den Markt zugreifen können.
Ich werde diesen Podcast mittelfristig über Werbeeinnahmen finanzieren. Wenn ihr also ein inhabergeführtes Unternehmen habt und denkt, dieser Podcast passt zu euren Produkten, eurer Haltung und euren Werten, dann nehmt gerne Kontakt mit mir auf unter hallo@sinnplauderei.de.
Wir haben noch gar nicht darüber geredet, wo du eigentlich wohnst und sitzt. Erzähl das mal kurz.
Das ist relativ entspannt. Ich hoffe ja immer, dass man es an meinem Dialekt nicht so hört. Nicht so hört. Also ich bin eigentlich ein Ur-Frankfurter Bub, bin in Frankfurt aufgewachsen, Schule, Abitur, was man halt so da alles so vor Ort macht. Und habe jetzt mein Unternehmen in Würzburg, in Unterfranken, auch nah an Hessen, damit ich da schnell bei meinen Kindern sein kann. Aber weil ja meine Frau die typische Unterfränkin ist und ja, mach ein bisschen Werbung für Bayern. Bayern ist ein schönes Bundesland, die Rahmenbedingungen stimmen und wir sind in Würzburg.
Also wenn ich Marken eintrage, dann habe ich immer das Problem, dass man da vorne diese Klassifizierung hat, also diese Oberklassifizierung und dann gibt es diese Unterkategorien. Warum soll man nicht einfach immer gleich die Oberkategorie reservieren? Da hat man doch quasi das ganze Paket drunter mit reserviert, oder nicht?
Ja, die Idee ist gut, aber so funktioniert es nicht. Und zwar, es könnte ja sein, dass zwei Unternehmen in den sogenannten Klassen das Gleiche tun. Wir haben ja in der Klasse 35 haben wir ja den Groß- und Einzelhandel mit drin und den Onlinehandel. Der eine handelt mit Autoreifen und der andere mit Kosmetika. Und jetzt, wenn beide nur den Oberbegriff nehmen, großen Einzelhandel, dann könnten die gar nicht nebeneinander existieren. Da könnte nur eine Marke eingetragen werden. Und deswegen hat man gesagt, wir müssen Unterklassifizierungen zulassen und das möglichst genau beschreiben, damit eben beide Platz in diesen Klassen haben. Und so geschieht es dann auch, dass eben gleichartige oder ähnliche Marken doch auch in den gleichen Klassen sind. Das heißt, die Spezialisierung geht immer vor der allgemeinen Anmeldung. Das kann man sich mal so merken. Und wenn wir jetzt die Klasse 3 nehmen würden für Kosmetik, ja, in der Kosmetik, man kann auch den Oberbegriff Kosmetik nehmen, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich mache nur Gesichtsmasken und Gesichtsreinigungspads und Zeug und Cremes, dann passt er auch noch in die Klasse 3, weil er eben spezieller ist. Also man sollte schon immer so speziell wie möglich das formulieren, denn wenn zwei Marken ähnlich sind und es käme zum Rechtsstreit in der Klasse und beide haben nur den Oberbegriff, wie will man denn entscheiden, welche Marke dort bleiben soll und welche nicht bleiben soll. Also
ja, ja, ich die speziellere hätte gesagt, die geht zuerst vor. Eingetragen ist, dass die vorgeht.
Grundsätzlich ja, die ältere Marke hat immer Vorrang. Das weißt du ja genauso gut wie ich. Das ist so, die ältere Marke hat Vorrang, aber man bekommt tatsächlich mit ein bisschen Geschick eine ähnliche Marke in die gleiche Klasse, wenn sie spezieller ist.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und mir überlege, dieses Unternehmen, ich habe ein Startup oder eine Neugründung, dieses Unternehmen soll eine Marke haben und eine Domain. Warum soll ich dann eine Marke kaufen, wenn ich doch eine gründen könnte? Oder warum soll ich eine selber mir ausdenken, wenn ich doch eine kaufen kann? Sag uns mal vielleicht ein bisschen die Vor- und Nachteile beider Wege.
Ja, also wenn ich, hat es vorhin schon angedeutet, bei Amazon meinen Job sofort zu Ende bringen möchte in der Registrierung, dann kann es Sinn machen zu sagen, hey, ich kaufe jetzt eine Marke und warte eben nicht den kompletten Eintragungsprozess beim Markenamt ab. Wir haben beim Markenamt zwei Fristen, das weißt du. Wir haben einmal die Zahlungsfrist, die kann bis zu 3 Monaten betragen, und wir haben die Widerspruchsfrist, sind auch nochmal 3 Monate. Das heißt, wir haben alleine vom Fristablauf 6 Monate. Wenn das Markenamt zügig arbeitet, dass die Marke eingetragen ist, und zwar endgültig eingetragen ist. In der Regel deutlich länger, also meiner Erfahrung nach 8 bis 9 Monate, bis er endgültig eingetragen ist. Wer so lange warten möchte, der kann natürlich gerne seine Marke anmelden, aber oftmals macht es Sinn, dass man mit einem Produkt, das vielleicht marktreif ist, und heutzutage entwickeln sich die Märkte ja sehr schnell, dass man eben sagt, oh, ich warte nicht, bis die Marke eingetragen ist, ich kaufe eine, lege die über mein Produkt und lege los. Ich sag mal ein Beispiel. Im Drogeriemarkt, der sehr stark umkämpft ist, kommt es mitunter vor, das ist nur ein Beispiel für einen Markt, für ein bestimmtes Marktsegment. Wenn jetzt ein großer Drogeriemarkt eine neue Marke anmeldet, dann guckt der Mitbewerber natürlich ganz stark, was machen die denn da? Und wenn man anhand der Marke erkennt, was für ein Produkt da kommen soll, da kann es sein, dass der Mitbewerber Widerspruch einlegt. Und dann wird die Marke erstmal nicht eingetragen. Und dann kann man mit seinem Produkt gar nicht in den Markt gehen, weil man ja nicht weiß, ob die Marke dann eingetragen wird. Und dann kommen diese Firmen zu uns und sagen, habt ihr nicht eine passende Marke? Dann kaufen die Marke bei uns. Die wird übertragen innerhalb von einer Woche oder manchmal auch 2 Wochen. Und dann können die sofort mit ihrem Produkt in den Markt. Und der Mitbewerber merkt das gar nicht, sondern erst, wenn das Produkt im Regal ist. Das Zweite, außer diesem Zeitfaktor, ist auch der finanzielle Faktor. Das heißt, wenn man eine Marke entwickeln lässt über eine Werbeagentur, dann ist man immer mit 1.000 Euro dabei, in der Regel sogar mit CI, Briefpapier, wie auch immer, dann kostet es halt ein paar 1.000 Euro. Und wenn man die Marke dann anmeldet, dann, du weißt es auch, Anmeldegebühr 300 Euro für Deutschland, mindestens mal 850 für Europa. Die kommen dann auch noch oben drauf. Wenn das ein Anwalt einträgt, der nimmt auch nochmal 300, 400, 500 Euro. Das heißt, wenn man die Kosten alle zusammenrechnet, die für so eine Neuanmeldung, wenn sie normal läuft, dann zustande kommt, hat man immer zwischen 2.500 und 5.000 Euro. Das ist so der normale Weg. Bei uns gibt's für den Preis natürlich dann schon Marken. Die sind eingetragen, da gibt's keine Widerspruchsfrist mehr. Die kann man sofort benutzen. Und bei den Marken, die bei uns im Portal sind, gibt's auch in der Regel die passende Domain dazu. Oft ist es ja so, man möchte gerne einen Namen eintragen lassen und die Domain ist gar nicht mehr frei. Und dann fängt man an und arbeitet mit Zusätzen und legt hinter den eigentlichen Markennamen eine Zahl wie 24, 365, online, was auch immer. Das heißt, das ist dann nicht mehr schlüssig, wenn die Marke anders heißt wie die Domain, weil sie nicht mehr frei ist. Bei uns kann es aber sein, man bekommt die Marke, man bekommt die Domain dazu, und wenn die Domain schon mal oder die Marke schon mal im Netz war, dann ist sie auch bei Google schon mal ein bisschen gerankt gewesen. Das heißt, Google erkennt die auch wieder und rankt schneller nach oben, als wenn man eine neue Domain neu anmelden muss in den Suchmaschinen.
Ah, das ist auch ein wichtiger Faktor. Ja, du hast ja auch von deiner SEO-Optimierung für deine Webseite berichtet und es ist ein langer Weg, bis man da überall gesehen wird. Wie viele Marken hast du im Moment zu vermitteln?
Ha, also wir haben bei uns im Portal 350. Das ist die offizielle Zahl, die kann sich jeder anschauen. Wir haben aber tatsächlich Zugriff auf weitere rund 350 Marken, die nicht offiziell auf der Plattform stehen. Das sind Marken von Unternehmen, die die Marke gerne verkaufen möchten, aber die das nicht offiziell bekannt geben möchten, damit keine Unruhe im Unternehmen entsteht oder im Markt entsteht. Das heißt, guck mal, der muss seine Marke verkaufen, wie auch immer. Und die verkaufen wir quasi, wenn wir eine Anfrage haben, bieten wir die mit an. Zusätzlich können wir auch Marken suchen. Also es ist ja so, ich sagte vorhin, Insolvenzverwalter, gibt es eine ganze Menge, die die Marken auch selbst verkaufen, nicht über uns. Und da nutzt natürlich das Netzwerk eine ganze Menge, auch über LinkedIn. Da gibt es auch Gruppen, Insolvenzverwaltergruppen. Und wenn ich dann eine Marke suche oder brauche, dann kann ich dort auch nachfragen, ob da gerade eine Marke zum Verkauf steht.
Schön, ich hätte daran noch nicht gedacht, aber ich glaube, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Anregung ist, wenn sie etwas sich ausdenken, was sie wieder auf den Markt bringen wollen, entweder ein Produkt oder eine ganze Firma, dass sie dann auch diese Option im Blick behalten, dass man ja da auch schon auf ein gesatteltes Pferd sitzen kann und nicht bei Null starten. Sehr spannend. Und wie viele Marken vermittelst du so im Jahr oder im Monat, so ungefähr?
Das ist natürlich seit Corona ein bisschen schwieriger geworden, muss man ganz deutlich sagen. Wir haben bis zu Corona tatsächlich einen in der Woche verkauft, also kann man so sagen 50 Stück im Jahr. Und seit Corona ist es weniger geworden. Wenn man mal so den Schnitt sieht, also von den 350, die bei uns im Portal sind, also wir werben damit, dass wir jede 8. bis 10. Marke tatsächlich auch verkaufen. Und dann kann man sich das hochrechnen, was das letztendlich unterm Strich auch ausmacht.
Gibt es Saisongeschäft? Also bei uns in der Versicherungsbranche ist so Jahresendgeschäft, ja, die Kündigungsfristen der Versicherungsverträge, da ist besonders viel Arbeit. Wird das ganze Jahr gleichmäßig gekauft oder hast du auch Saisongeschäft?
Also grundsätzlich gibt es kein Saisongeschäft. Das hängt bei uns von den Märkten ab. Heißt, als die Pandemie losging, da setzte eine Nachfrage nach Marken in der Klasse 10, das ist die Marke für Mundschutz ein, ja, und für Marken für Desinfektionsmittel. Also wir waren innerhalb kürzester Zeit, waren alle Marken, die irgendwas mit Mundschutz oder auch Schutzanzügen oder mit Desinfektionsmitteln zu tun, die waren weg. Da war der Markt leergefegt. Und so kann es also sein, wenn Branchen aufploppen, so wie jetzt zum Beispiel, typische Beispiel Cannabis, ja, Freigabe von Cannabis, Legalisation und was auch immer. Jetzt stellen wir also fest, dass die Markenanmeldungen in dem Bereich steigen, aber auch die Anfrage nach diesen Marken steigen. Also das, wir haben kein Saisongeschäft übers Jahr im Sinne von Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, sondern wir haben Marktgeschäft, wenn man so will, je nachdem, welche Branche gerade wichtiger oder Priorität hat. Ich muss gerade lachen, weil wir haben gerade die Tag eine Marke reingekriegt zum Verkauf, was sich die Leute so ausdenken. Es gibt ja Lieferando als Lieferdienst für Lebensmittel und für Cannabis haben wir jetzt Kifferando reingekriegt. Da musste ich jetzt erstmal lachen, wie man denn auf so eine Idee kommt.
Also liebe Hörer, wer Kifferando kaufen will, kann sich an dich wenden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau.
Du hast den Namen Brand Village. Kamst du auf diesen Namen? Wie hast du den entwickelt?
Also einer unserer Gesellschafter ist tatsächlich eine Agentur, die Namen entwickelt und auch weltweit prüft, damit man die eben auch im Spanischen verwenden kann oder auch im Chinesischen oder wo auch immer. Und ich bin nicht selber drauf gekommen, sondern das ist tatsächlich die Zuarbeit von einem Gesellschafter gewesen. Und Brand Village, wir übersetzen das immer mit Stadt der Marken. Und in unseren Präsentationen sagen wir auch immer, wir haben einen Marktplatz wie eine Stadt. Einen Marktplatz. Wir haben ein Gewerbegebiet, theoretisch, wo wir eben auch Herstellermarken haben. Wir haben neue Marken, die noch nicht benutzt wurden, die gerade eingetragen worden sind, wo die Inhaber sagen, verkaufen wir gleich wieder. Das ist quasi dann so unser Neubaugebiet. Also man kann eine Stadt mit Stadtteilen tatsächlich so auch auf Brand Village projizieren.
Ach, ich liebe sowas. Ich habe ja schon die dritte Marke erfunden. Also wir haben ja einen Indoor-Spielplatz, mein Mann und ich, der heißt Nepomuk's Kinderwelt. Den Namen haben wir damals ins Leben gerufen, weil der heilige Sankt Nepomuk ist sozusagen der Stadtheilige der Stadt, wo wir unseren Indoor-Spielplatz haben und auch wohnen. Und dann habe ich hier die Sinnplauderei entwickelt. Wenn man Sinnplauderei in Google eingegeben hat, gab es das noch gar nicht. Also das ist quasi wirklich, dieses Wort gab es noch überhaupt nicht in der deutschen Sprache. Und das habe ich dann mit dem Rotkehlchen als Krafttier des Herzens entwickelt. Und dann habe ich ja noch den Ophelis Verlag. Der Ophelis Verlag heißt so wie mein Pferd Ophelis. Also ich liebe es, so Marken und Themen zu entwickeln. Deswegen finde ich dein Thema auch so spannend.
Ja, Namensentwicklung ist ein tolles Thema. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Video dazu oder hier so ein bei Sinnplauderei jemand hattest. Namensentwicklung ist eine tolle Sache, ja. Das mache ich übrigens auch, weil ich melde auch mal selber Marken an für uns, quasi auf Vorrat mit dem Ziel, die teuer zu verkaufen, ja. Verdient man eben mehr dran als nur 15%, wenn man den Preis selbst festsetzen kann. Da bin ich mal vor Jahren nachts aufgewacht tatsächlich. Und da habe ich gesagt, Mensch, Vita Joy, Vita wie das Leben und Joy wie Spaß am Leben, Vita Joy klingt gut, habe ich gleich recherchiert und gleich am nächsten Tag eingetragen, gab es noch nicht, ja. Und haben wir zwischenzeitlich auch tatsächlich gut verkauft, ja. Und Namensentwicklung ist ein richtig spannendes Thema.
Toll, und du sitzt natürlich da mega an der Quelle und jetzt kannst du ja alles rund um Kiffen jetzt für dich reservieren.
Ja.
Da kannst du dich jetzt erstmal einlernen, was es da alles für Begriffe gibt.
Ja. Rund um Cannabis und Hanf und wie die Sorten alle heißen.
Ich glaube, wenn du sagst, das ist der Markt, das heißt, du guckst dir die politischen Geschehen an und kannst schon so ein bisschen eruieren, wo vielleicht jetzt die Markennachfrage steigt, aber meistens wird es recht kurzfristig sein oder auf dem Markt dann zu spüren.
Ja, manchmal glaubt man ja auch nicht an die Märkte. Also man muss ja auch an die Märkte glauben, sagen, ja, da kommt was und sich damit beschäftigen. Und nicht jeder Hype letztendlich kommt auch dann zu dem Ende, das man erwartet. Ich sage mal ein Beispiel, gerade wir haben ja viel im Kryptobereich, es gibt ja viele Kryptowährungen, jeden Tag schießt irgendeine andere Währung aus dem Boden und verschwindet auch wieder. Der Bitcoin hat sich gehalten, wissen wir alle. Und dann gibt's das Metaversum und ganz viel drumrum. Übrigens, die Marke Metaversum haben wir auch zum Verkauf im Moment. Mhm. Und man weiß natürlich nicht in den Bereichen, was da noch alles kommt oder geht, ja. Wenn man dann immer auf Vorrat irgendwas anmelden würde und dann wird's nicht gebraucht, hat man dann vielleicht auch ins Ungewisse investiert. Also ist auch nicht so leicht.
Welche Marken sind denn deine Lieblingspferde im Stall, die du gerade so in deinem 350-Marken-Shop anzubieten hast?
Also spannend finde ich es immer, wenn ich Marken bekomme, die ich selber kenne aus dem Leben. Wir haben zum Beispiel eine Marke für Speditionsgewerbereien bekommen, die heißt Eurocool. Und die Eurocool-LKWs, die sind mir auf der Autobahn natürlich auch begegnet, ja. Und über die habe ich mich auch manchmal geärgert, wenn die dann auf die linke Spur rübergezogen sind und dann 3 Kilometer schneller gefahren sind wie der auf der rechten Spur. Und dann gab es das berühmte Elefantenrennen. Das gibt auch andere Speditionen, die da beteiligt waren. Aber Eurocool ist mir halt im Gedächtnis geblieben. Und wir haben eben gerade jetzt die Marke Eurocool im Angebot, weil der Namensinhaber eben aufgegeben. Der ist, irgendwann gehen wir alle mal in Rente, hören auf zu arbeiten und da sagt, Mensch, entweder finden wir Lizenznehmer oder wir verkaufen das Ding und jetzt ist es bei uns gelandet. Es gibt in verschiedenen Branchen schöne Marken. Wir haben zum Beispiel im Kosmetik- oder Textilbereich eine Marke Passion, die wurde mal angemeldet. Passion wie Passion, ja, aber nicht mit SCH oder wie auch immer geschrieben, sondern mit PAZYON, also eher so, wie man es vielleicht schreiben würde, wenn man nicht weiß, wie man es schreibt, also Passion als Fantasiename. Und so gibt's für verschiedene Branchen unterschiedlich gute Marken. Da will ich gar keine hervorheben. Wie gesagt, das Metaversum haben wir noch und Kifferando, aber wir haben auch viele einfache Marken, wo man sagt, ja, passt.
Über was können wir noch reden? Fällt dir noch irgendwas ein, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne mitgeben möchtest?
Also ich möchte gerne mitgeben, unabhängig von unserem Portal, sondern einfach als Unternehmer, dass man seinen Firmennamen, auch vielleicht seinen Produktnamen unbedingt als Marke anmelden sollte, schützen sollte. Das sorgt dafür, dass man in Ruhe arbeiten kann. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn aus irgendeiner Ecke eine Abmahnung kommt, weil irgendjemand anders eben, du hast es vorhin gesagt, eine ältere Marke hat oder eine ähnliche Marke hat und dann der Meinung ist, müsste jetzt eine Abmahnung starten, weil Abmahnungen sind teuer, da muss man sich gegen wehren und so weiter. Und eine beruhigte Fertigung, nenne ich das immer, ist nur dann möglich, wenn man eben seinen Namen oder sein Logo geschützt hat. Das, wie gesagt, man kann es auch selber machen, aber das ist ganz, ganz wichtig, um in Ruhe arbeiten zu können. Das wollte ich gerne mitgeben.
Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass wenn man seine Firma aufhört oder wenn man quasi liquidiert oder was auch immer macht, außer verkaufen, dass man dann die Namen nicht abmeldet oder auslaufen lässt, sondern dass man schaut, ob man diese Rechte an den Domains und an den Markennamen auf einem Zweitmarkt verwerten kann, zum Beispiel über dich.
Hm, genau, ja.
Sehr schön, dann würde ich sagen, dann machen wir eine kurze Werbepause.
Jetzt kommt Werbung.
In unserem Shop www.ophelis-verlag.de gibt es jetzt auch mein Visionenbuch zu kaufen. Darin geht es um eure Wünsche und Visionen für euer Leben. Durch gezielte Fragen und Beantwortung durch euch kommt ihr an eure geheimen Wünsche und Träume. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.
Mein Fazit aus dem heutigen Podcast. Lieber Stefan, deine Welt ist ja spannend, weil du unheimlich viele Geschichten auch hinter diesen Marken hast und sie auch zu erzählen hast. Du freust dich sicher über Follower und Anfragen auf LinkedIn und YouTube und auf deinen anderen Kanälen. Ich freue mich auch über Anfragen und Follower auf meinen Kanälen. In LinkedIn bin ich unter Nina Hartmann zugange. Es ist wichtig, dass man das Thema Markenname ernst nimmt und dass man, wenn man unternehmerisch tätig ist, überlegt, welchen Namen man benutzt und ob man alle Rechte hat, die man braucht und sich dort auch beraten lässt, um auch international agieren zu können. Wer neu gründet oder neue Produkte auf den Markt bringt, kann auch Marken benutzen, die schon am Markt vorhanden sind und zum Verkauf stehen. Man muss nicht den Prozess der Anmeldung selber durchlaufen, der auch eine gewisse Zeit dauert. Man kann das aber natürlich tun und deswegen freue ich mich über die, die heute ein bisschen Horizonterweiterung mitgenommen haben und vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal, eure Nina und Stefan.
Ja, Dankeschön.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram. Mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.